Ich möchte euch ganz herzlich zu unserer Bibelstunde begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Und um diesen großen Herrscher, den wir gerade besungen haben, um den wird es heute gehen. Manchmal fallen mir persönlich wirklich nur diese Worte ein: Ja, Herr, du bist groß. Mir fallen keine Details mehr ein, weil ich habe das Gefühl, dass mit groß wird irgendwie alles umfasst. Und heute wollen wir uns aber den Psalm 104 ansehen. Und in diesem Psalm wird uns der Psalmist so viele Facetten von Gott vorstellen, für die wir ihn anbeten, ihn loben können, dass ich hoffe, dass wir spätestens danach etwas kreativer sind, wenn wir dann über unsere Gebete, also in unser Gebet hineingehen, Gott anbeten wollen, denn er ist so vielseitig, so gewaltig, so majestätisch. Und weil er genau so ist, habe ich auch größten Respekt vor diesem Psalm, denn die Zeit steht uns ein Stück weit im Nacken und der Psalm ist sehr umfangreich. Und ich würde sehr gerne zu Beginn beten, dass uns Gott den richtigen Blick für diesen Text schenkt und dass er uns die Wunder sehen lässt, die er dort vorbereitet hat. Unser Vater im Himmel, ich bin dir so dankbar für dein Wort. Und du kennst uns Menschen, wir sind manchmal so kreativlos, uns fehlt die Sicht, vor allem wenn es um dich geht. Ich danke dir für dein Wort, was, in dem du dich offenbarst, wo du dich zeigst, wie du wirklich bist, wo du Männer auserwählt hast in der Vergangenheit, durch die du dich hast beschreiben lassen. Und das ist so toll, dass wir über den Psalm 104 nachdenken können, der dich von so vielen unterschiedlichen Seiten beleuchtet und uns zum Staunen bringt. Herr, öffne bitte du unsere Herzensaugen, dass wir die Wunder erkennen können, die du für uns vorbereitet hast. Amen. Also es geht heute um den Psalm 104. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Wir werden den Psalm 104, ich hoffe, jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken. Genau. Ich denke, wir werden ihn bestimmt zweimal lesen. Zu Beginn möchte ich ihn einmal komplett vollständig vorlesen. Und ich würde euch empfehlen, vielleicht fühlt sich das seltsam an, aber versucht einfach mal die Augen zu schließen. Der Psalm 104, er liest sich wirklich wie eine wunderschöne Geschichte, wie ein wunderschöner Steckbrief einer Person. Und der Psalmist, der gebraucht so viele Bilder. Und ich glaube, dieser Raum würde uns nur davon ablenken. Also habt den Mut, schließt einfach mal die Augen und ich werde den Psalm 104 vorlesen. Sollte euch dabei schwindelig werden, könnt ihr natürlich die Augen auch offen lassen. Genau, wer die Augen offen halten will, liest in der Bibel mit. Das ist sowieso das Beste. Wie gesagt, wir werden eh durch den Text zweimal gehen, ihr verpasst nichts. Aber ich finde, also mir persönlich, je häufiger ich den Text gelesen habe, umso mehr wurde er mir ein Genuss. Und für wahre Genießer schließen die Augen beim Genießen. Also, Psalm 104. Ich lese übrigens den Text aus der Herbert-Janssen-Übersetzung. Für viele wird er wahrscheinlich unbekannt sein, aber ich finde die Worte, die er hier gebraucht, sehr passend. Lobe Jahwe, meine Seele. Jahwe, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht hast du dich gekleidet. Du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der die Himmel ausspannt gleich einem Zeltdach, der seine Obergemächer errichtet in den Wassern, der Wolken macht zu seinem Gefährt, der einherzieht auf den Fittichen des Windes, der seine Engel macht zu Winden, seine Diener zu einer Feuerflamme. Er hat die Erde gegründet auf ihre Grundfesten. Sie wird nicht wanken, immer und ewiglich. Mit der Urflut bedecktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Vor deinem Schelten flohen sie, vor der Stimme deines Donners eilten sie hinweg. Es erhoben sich die Berge, es senkten sich die Täler. An den Ort, den du ihnen festgesetzt hattest. Du hast ihnen eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Du bist der, der Quellen entsendet in Bäche. Zwischen den Bergen fließen sie dahin. Sie tränken alle Tiere des Feldes. Die Wildesel stillen ihren Durst. An ihnen wohnen die Vögel des Himmels. Von den Zweigen her lassen sie ihre Stimme erschallen. Du bist der, der die Berge tränkt aus seinen Obergemächern. Von der Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt. Der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh und grünes Gewächs zum Dienste des Menschen, um Brot hervorzubringen aus der Erde und Wein, der des Menschen Herz erfreut, um das Gesicht glänzend zu machen von Öl und Brot, das des Menschen Herz stärkt. Es werden gesättigt die Bäume Jahwes, die Zedern des Libanons, die er gepflanzt hat, wo die Vögel Nester bauen, der Storch, dessen Haus Wacholderbäume sind. Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen eine Zuflucht für die Klippdachse. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Du machst Dunkelheit und es wird Nacht. In ihr regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und fordern von Gott ihre Nahrung. Die Sonne geht auf, sie ziehen sich zurück und lagern sich in ihre Höhlen. Der Mensch geht aus an sein Werk und an seine Arbeit bis zum Abend. Wie zahlreich sind deine Werke, Jahwe! In Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Da ist das Meer, groß und weit nach allen Seiten. Ein Gewimmel ist dort ohne Zahl. Tiere, klein und groß. Dort ziehen Schiffe. Dort ist der Leviathan, den du bildetest, sich darin zu tummeln. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zu seiner Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln. Du tust deine Hand auf, sie sättigen sich mit Gutem. Du verbirgst dein Angesicht, sie werden bestürzt. Du ziehst ihren Atem ein, sie verscheiden. Und zu ihrem Staube kehren sie zurück. Du sendest deinen Geist aus, sie werden geschaffen. Und du erneuerst das Angesicht des Erdbodens. Die Herrlichkeit Jahwes sei ewig. Jahwe freue sich seiner Werke. Er blickt zur Erde und sie erbebt. Er rührt die Berge an und sie rauchen. Ich will singen, Jahwe, mein Leben lang. Ich will spielen meinem Gott, solang ich bin. Möge ihm angenehm sein, mein Sinnen. Ich freue mich in Jahwe. Mögen zu Ende kommen die Sünder von der Erde hinweg und mögen die Ehrfurchtslosen nicht mehr sein. Lobe, Jahwe, meine Seele. Halleluja. Ja, ein gewaltiger Psalm, wie es mir scheint. Vielleicht habt ihr das gemerkt, dieser Psalm ist voll von unterschiedlichen Facetten, wie Gott ist. Vielleicht habt ihr gemerkt, der Mensch spielt hier nur eine untergeordnete Rolle. Es geht die ganze Zeit um Gott, es geht die ganze Zeit darum, was er tut. Und dennoch erkennen wir durch diese einzelnen Facetten, was Gott damit beabsichtigt, was es mit uns zu tun hat. Und das werde ich heute auch so ein bisschen versuchen. Ich werde durch diese einzelnen Passagen durchgehen und werde uns dann versuchen, näher zu bringen, was bedeutet das für uns, auch wenn die Natur im Vordergrund steht, auch wenn der Mensch nur zwischendurch angerissen wird. Ich möchte starten mit der ersten Hälfte von Vers 1. Keine Sorge, später werden wir uns größere Abschnitte vornehmen. Aber damit beginnt es. Dankt Jahwe, nein, das war 105, lobe Jahwe, meine Seele. Jahwe, mein Gott, du bist sehr groß. Für diejenigen, die beim letzten Mal dabei gewesen sind, als wir uns Psalm 103 angeschaut haben, Harry hat das hier wunderbar auch weitergegeben und uns diesen Psalm näher gebracht, vielleicht werdet ihr Parallelen erkennen. Auch der Psalm beginnt und endet mit diesem Aufruf, lobe Jahwe oder lobe den Herrn, meine Seele, je nach Übersetzung. In diesem Psalm wird uns nicht vorgestellt, wer ist der Autor, aber er hört sich schon sehr ähnlich, mit ähnlichen Strukturen an, wie in Psalm 103. Möglicherweise ist es David. Aber vielleicht hat der Psalmist sich auch bewusst nicht erwähnt, um Gott die komplette Aufmerksamkeit zu schenken, damit wir nicht mit Persönlichkeiten abgelenkt werden. Hier ist auffällig, dass der Psalmist Gott in den Vordergrund rückt. Er sagt, lobe Jahwe, meine Seele. Wir könnten all mögliche Dinge loben und wir Menschen neigen dazu, die die Erde, die Schöpfung und all das Schöne, was wir sehen, zu bestaunen und es hoch zu erheben. Aber der Psalmist möchte seinen Lobpreis Gott widmen. Es geht darum, ihn zu loben, nicht irgendwen anders oder irgendeinen Menschen. Es ist interessant, dass er sagt, Jahwe, mein Gott. Einerseits ist es Gott, aber andererseits hat er eine persönliche Beziehung zu ihm. Da ist etwas, eine persönliche Bindung zwischen ihnen beiden. Es ist was ganz Persönliches. Und er ist sehr groß. Wie ich vorhin schon sagte, wir sind manchmal so ein bisschen, uns fehlt manchmal die Kreativität. Wie ist denn Gott? Und mit einem gewissen Neid habe ich Psalm 104 gelesen, weil mir so vorkam, warum hat er so eine tolle Perspektive? Natürlich, der Heilige Geist, Gott selbst, hatte ihm das eingegeben, aber wo kommt diese ganze Vielfalt her? Und wir sehen im Psalm in Vers 34 sehen wir einen Hinweis darauf. Er sagt nämlich, möge ihm angenehm sein mein Sinnen oder mein Nachsinnen oder mein Nachdenken. Und damit macht der Psalmist deutlich, es geht hier darum, nachzudenken. Es ist nichts, was einfach nur so mal eben ad hoc kommt, was uns so vor Augen schwebt. Ich denke, der Psalmist, der hat nachgedacht. Er hat sich viele Gedanken gemacht und kann seine Gedanken nur mit dem Wort zusammenfassen, er ist wirklich sehr, sehr groß. Und dann kommen die einzelnen Facetten. Und das spornt uns an, darüber nachzudenken, wie ist unser Lob, wie ist mein Lob und deiner? Ist es eher so eine spontane Sache, versuchen wir das aus dem Ärmel zu schütteln? Oder ist unser Lob, unsere Anbetung vorbereitet? Nehmen wir uns Zeit, denken wir darüber nach. Was wollen wir Gott überhaupt sagen? Wie offenbart er sich? Lesen wir möglicherweise, das ist eine Möglichkeit, sein Wort. Darin offenbart er sich, wie er ist. Machen uns darüber Gedanken und geben ihm diesen Lob zurück, so wie er sich offenbart. Vielleicht ist unser Lob manchmal deswegen so oberflächlich und kurz, weil wir nicht nachdenken, weil wir uns keine Zeit nehmen, uns intensiv Gedanken über unseren gewaltigen Herrn zu machen. In den nächsten Verse, also von der zweiten Hälfte von Vers 1 bis Vers 4, wird uns Gottes himmlische Majestät beschrieben. Da heißt es, in Hoheit und Pracht hast du dich gekleidet, du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der die Himmel ausspannt gleich einem Zeltdach, der seine Obergemächer errichtet in den Wassern, der Wolken macht zu seinem Gefährt, der einherzieht auf den Fittichen des Windes, der seine Engel macht zu Winden, seine Diener zu einer Feuerflamme. Hier schaut sich der Psalmist die Schöpfung an und muss es unbedingt in Verknüpfung oder mit Gott in Verbindung bringen. Und das Gewaltige ist, Hoheit und Pracht beispielsweise oder Licht, das sind schon herrliche Ausdrücke, herrliche Werke, aber er gebraucht sie wie ein Kleidungsstück. Und sagt, Gott, du kleidest dich darin. Die Kleidung selber, sie zeigt nie wirklich das Wesen, wenn wir uns Menschen vorstellen, ne, und wir sind bekleidet. Die Kleidung, die kann vielleicht etwas über uns aussagen, aber sie beschreibt nie vollends, wer wir sind und wie wir sind. Sie sind nur ein Abglanz dessen, was der Mensch wirklich ist. Gott ist so viel herrlicher als Hoheit und Pracht, so viel herrlicher als Licht, was für uns schon kaum greifbar ist, kaum beschreibbar ist. Und der Himmel wird als sein Wohnort beschrieben. Er reist in Windeseile umher. Der Himmel ist für uns der höchste Punkt. Wenn wir nicht gerade im Flieger sitzen, so schaffen wir es nie, dorthin zu kommen. Es ist etwas Unerreichbares, aber gleichzeitig Herrliches. Derjenige, der im Flugzeug saß, weiß, wie es oben ist, was für eine Art von Frieden ausgestrahlt wird von diesem Ort. Und der Psalmist gebraucht diesen Ort, um zu beschreiben, das sind die Obergemächer. Das ist wie ein Ort, wo Gott wohnt, dort, wo er sich hin und her bewegt. Er beschreibt die Elemente wie Wind und Feuer und beschreibt seine Diener und sagt, die Engel, die sind die Gebrauchter wie Wind und Feuer. Wobei die Übersetzungen sind hier auch unterschiedlich. Man könnte auch übersetzen, der Winde zu seinen Boten macht oder Feuer und Lohe zu seinen Dienern. Hängt von der Übersetzung ab, aber wenn man sich Hebräer 1, Vers 7 anguckt, was eine Parallele zu diesem einen Vers ist, in Vers 4, dann ist die korrekte Übersetzung, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Hier in diesem Abschnitt wird eine gewisse Sehnsucht gebildet. Und vielleicht denkt ihr, wenn ihr an den Himmel denkt, an Gott denkt, wo beide Dinge hier miteinander verbunden werden, vielleicht denkt ihr an unseren Herrn Jesus. Unser Herr Jesus hat versprochen, eines Tages wiederzukommen. Und ich musste daran denken, denn er hat gesagt, er wird uns eines Tages in den Wolken zu sich in die Luft nehmen. Dort werden wir für alle Zeit bei ihm sein. Möglicherweise hat hier der Psalmist ähnliche Perspektiven gehabt und beschreibt deswegen Gott und die Schöpfung in dieser Weise. In den Versen 5 bis 9 wird uns Gottes herrliche Schöpfung gezeigt. Er hat die Erde gegründet auf ihre Grundfesten. Sie wird nicht wanken, immer und ewiglich. Mit der Urflut bedecktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Vor deinem Schelten flohen sie. Vor der Stimme deines Donners eilten sie hinweg. Es hoben sich die Berge, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt hattest. Du hast ihnen eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Hier in diesem Abschnitt sehen wir, dass eine Stabilität beschrieben wird. Etwas, was eintritt, weil Gott es will. Er hat bestimmt, dass die Erde dort ist, wo sie ist. Vielleicht denken wir an das Weltall. Er hat sie dort aufgehängt, an anderen Stellen, wie auch zum Beispiel in Hiob wird das beschrieben. Er hängt die Erde halt im Kosmos auf und da bleibt sie. Sie zieht ihre Bahnen. Sie schwankt nicht hin und her. Was würde passieren, wenn die Erde auch nur ein Stückchen ihre Bahn verlassen würde? Es wäre ein totales Chaos. Und wir wären nicht mehr. Sicherlich kann man das Ganze auch noch aus Perspektive des Weltalls noch viel weiter entfalten, aber ich glaube, wir können uns das vorstellen. Gott hat gewollt, dass die Erde fest ist, an dem Ort, den er dafür vorgesehen hat. Und auch die Meere. Die Meere sind an dem Platz, wo er es bestimmt hat. Zu Beginn war es natürlich anders. Wir denken, und das hat der Psalmist hier vor Augen, er denkt an die Schöpfung. Nämlich bis zum dritten Tag war es tatsächlich so, wie er sagt. Die Erde war voll Wasser. Und am dritten Tage hat Gott Wasser zurückweichen lassen und Berge erscheinen lassen. Und das ist gewaltig, also Vers 7 macht uns das so deutlich, vor deinem Schelten, man könnte auch sagen vor deinem Schimpfen oder vor deinem, ja mir fällt kein besserer Begriff dafür ein, flohen sie, also die Wasser flohen, vor der Stimme deines Donners eilten sie hinweg. Wir müssen uns mal vorstellen, vorher war die ganze Erde bedeckt und plötzlich wird das ganze Wasser zurückgedrängt, es wird in die Erde gepresst, wo auch immer hin, Berge müssen entstehen, eine gewaltige Eruption, die Menschheit bis dahin nie gesehen hat. Zum Glück gab es zu dem Zeitpunkt noch keine Menschen. Denn die wurden am sechsten Tage gemacht. Also Gottes Stimme ist gewaltig und die ganze Erde, sie hört auf diese Stimme. Sie ist ihr Gehorsam. Im Universum, aber auch auf der Erde, muss sich alles Gottes Willen fügen. Und das bringt mich so zum Nachdenken, was ist mit uns? Weil im Universum alles, was Gott gemacht hat, fügt sich seinem Willen. Alles läuft seine Bahnen. Alles macht genau das, wie es Gott bestimmt hat. Bis auf uns. Bis auf, gut, da gibt es auch noch ein paar abtrünnige Engel. Aber ansonsten läuft alles genau so, wie es Gott bestimmt hat. Der Mensch ist der Einzige, der sich Gottes Willen vehement und immer wieder widersetzt. Und die Frage an uns ist hier auch, wie sieht es mit unserem Leben aus? Lassen wir uns von Gott etwas sagen? Lassen wir Gott in unser Leben hineinsprechen? Hat er Autorität in unserem Leben? Machst du deinem Schöpfer dadurch Ehre, indem du als sein Werk, denn wir wurden von ihm gemacht, indem du als sein Werk seinen Willen tust. Denn das tut die ganze Schöpfung. In den Versen 10 bis 18 wird uns Gott als Versorger dargestellt und beschrieben. Du bist der, der Quellen entsendet in Bäche. Zwischen den Bergen fließen sie dahin. Sie tränken alle Tiere des Feldes. Die Wildesel stillen ihren Durst. An ihnen wohnen die Vögel des Himmels. Von den Zweigen her lassen sie ihre Stimme erschallen. Du bist der, der die Berge tränkt aus seinen Obergemächern. Von der Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt. Der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh und grünes Gewächs zum Dienste des Menschen, um Brot hervorzubringen aus der Erde. Und Wein, der des Menschen Herz erfreut und das Gesicht glänzend zu machen von Öl. Und Brot, das des Menschen Herz stärkt. Es werden gesättigt die Bäume Jahwes, die Zedern des Libanons, die er gepflanzt hat, wo die Vögel Nester bauen, der Storch, dessen Haus Wacholderbäume sind. Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen eine Zuflucht für die Klipptaxe. Also Gott stillt Durst und Hunger der gesamten Schöpfung. Alle sind dabei. Tiere, Menschen und Pflanzen. Pflanzen haben auch Durst. Jeder, der von sich behauptet, er hätte einen braunen Daumen, zu denen ich zähle, die wissen, die brauchen Wasser, die brauchen Pflege. Und Gott kümmert sich um all das. Selbst um die kleinsten Pflanzen, selbst um das Gras. Ich musste feststellen, vor kurzem versuchten wir dem Unkraut den Kampf anzusagen. Mit Psalm 104 weiß ich, dass uns das gar nicht gelingt. Denn Gott lässt Pflanzen und auch Unkraut wachsen. Und das ist seine Absicht, das immer wieder hochkommen zu lassen, weil er sich um seine Schöpfung kümmert. Und das Schöne ist, er versorgt uns nicht nur mit elementaren Dingen. Wasser und Brot wären schon genug. Nein, er packt noch Wein oben mit drauf und Öl. Er sorgt dafür, dass wir uns pflegen können. Wie viele Pflegemittel enthalten Öl? Das kennen sicherlich die Frauen unter uns besser als die meisten von uns Männern. Aber Gott sorgt für seine Geschöpfe. Und die Zedern, also die Bäume, werden hier als besonderes Beispiel beschrieben. Gott hat sie gepflanzt. Das sind gewaltige Bäume. Zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Psalm geschrieben wurde, da wurden Zedern jetzt noch nicht per Hand gepflanzt. Heute macht man das. Man versucht ja, das, was man kaputt gemacht hat, wieder zu errichten und alles wieder neu anzupflanzen. Aber damals waren die Zedern ein Beispiel dafür, dass Gott sich einfach darum kümmert. Er pflanzt sie, er sorgt dafür, dass sie bewässert werden, was ein Mensch damals nicht getan hat. Sie sind besonders widerstandsfähig und das ist ganz spannend, wenn man nach Zedern googelt, was man da so alles herausfindet. Man merkt, wie viel einfach von sich ausläuft, ohne dass der Mensch etwas dazu tun muss. Aber der Psalmist sagt uns, das liegt nicht an der Zeder. Gott ist derjenige, der am Werk ist. Und Gott hat für jedes Lebewesen hier ein Zuhause vorbereitet. Die Klipptaxe, die ihre Zuflucht in den Felsen haben, die Steinböcke sind auf den hohen Bergen unterwegs. Gott weiß, welches Tier oder welches Lebewesen welchen Lebensraum braucht und vor allem, wo es sich bewegt. Was ist der Wirkungsbereich eines Lebewesens? Die Frage an uns hier ist, erkennen wir, dass Gott sich Gedanken darum macht, wo seine Geschöpfe bleiben, was sein Zuhause ist und wo es untergebracht wird? Wie oft haben wir Sorge darum, wo bleiben wir, wo werden wir wohnen, was werden wir zu essen, was werden wir zu trinken haben, wo werden wir sein, was wird unser Wirkungskreis sein? Gott macht hier deutlich durch den Psalmisten, dass er sich darum kümmert. Er weiß, was seine Lebewesen benötigen. Er weiß, was die Menschen brauchen, die er auch gemacht hat. Und er hat auch für uns einen Bereich zugewiesen, von dem er glaubt, dass er uns gut tut, dass wir dort gut unterwegs sind. In den Versen 19 bis 23 wird uns aufgezeigt, dass sich Gott auch um die Zeiten kümmert und um Abläufe. Er hat nicht einfach nur seine Geschöpfe gemacht, so, jetzt seid ihr auf der Erde, sieht zu, was ihr so anstellt und durch Zufall wird schon alles gelingen. Nein, hier heißt es, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Du machst Dunkelheit und es wird Nacht. In ihr regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und fordern von Gott ihre Nahrung. Die Sonne geht auf, sie ziehen sich zurück und lagern sich in ihren Höhlen. Der Mensch geht aus an sein Werk und an seine Arbeit bis zum Abend. Also Gott hat das Universum und auch die Erde so gemacht, dass alles seine Zeit hat. Dass man anhand des Mondes die Zeiten erkennen kann Und dass alles wirklich auch in einen Rhythmus hineinkommt, dass Tag und Nacht vorhanden ist und dass jedes Lebewesen wieder seine Zeit bekommt, in der es wirken kann. Die Löwen haben die Nacht, in der sie auf Raubzüge gehen und versorgt werden. Der Tag ist für den Menschen gemacht. Der Mensch ist am Tage unterwegs und leistet dort seine Arbeit. Nebenbei bemerkt, er arbeitet. Das fand ich interessant. Hier heißt es nicht, und er lebt einfach so vor sich hin am Tage, wenn die Sonne aufgeht, sondern er arbeitet. Das ist ein Seitenhieb an alle, die sich ihr Leben lang Urlaub wünschen. Also der Psalmist macht deutlich, unser Los ist die Arbeit. So ist es nun mal. Und Gott hat wirklich Zeiten und Zyklen geschaffen, damit seine Schöpfung gut funktioniert, damit die Geschöpfe sich gut entwickeln und gut erholen. Und er weiß, was auch für uns Menschen gut ist. In unserer heutigen Zeit sind immer mehr Menschen auch dazu aufgerufen, mehrere Jobs zu machen, zum Teil bis in die Nächte hinein und Ähnliches zu tun. Dass uns das nicht gut tut, das merken wir selbst. Und von vornherein war es aber auch nicht so wirklich gedacht gewesen. Gott hat den Tag für den Menschen gemacht, oder andersrum, den Menschen für den Tag, damit wir am Tage werkeln können. Und wenn wir das ausreizen, wenn wir viel länger auf sind und das über längere Zeit, dann wird es uns nicht gut gehen. Gott hat uns in dieser Weise gemacht, dass wir gut funktionieren können. Und nachdem der Psalmist jetzt all diese Dinge so angeführt hat, diese verschiedenen Facetten von Gott beleuchtet hat, und man könnte sie in einem Rutsch durchlesen, man würde den Eindruck gewinnen, dass der Psalmist gar keine Luft holt, sondern in einem einfach nur mal seinem Staunen, seinem Lob Raum geben muss, dann ließ sich Vers 24 wie so ein Aufatmen, wo man einmal tief durchatmet und nur noch eins zu sagen hat: Wie zahlreich sind deine Werke, Jahwe. In Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Seine Werke sind einfach zahlreich. Er gibt sich große Mühe, der Psalmist, alles aufzulisten. Irgendwann muss er Luft holen und nur eingestehen: Ja, er ist gewaltig. Und es sind einfach so viele. Ich kann sie nicht alle aufzählen. Die Frage an uns ist hier: Gelingt es uns, über Gott zu staunen, über die Dinge zu staunen, die er gemacht hat? Vielleicht sagt ihr euch an dieser Stelle: Ja, ich bin nicht so der Naturtyp. Ja, ich bin eher so technisch affin, so technisch veranlagt, eher so ein Holztyp, wobei die Holztypen, die haben auch sehr viel mit Natur zu tun, würde ich behaupten. Aber wenn du sagst, du hast mit Natur nichts am Hut und das interessiert dich nicht, dann möchte ich dir Psalm 111, Vers 2 mitgeben. Da steht: Groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die sie lieben. Also wenn du Gottes Werke lieb hast, das, was er gemacht hat, ne? Und ich rede jetzt nicht über Computer, die hat er nicht gemacht, die haben wir gemacht, ne? Ein Stück weit. Gut, da kam die Kreativität hinzu und all dieses Werk, was man heute so sieht, Menschenwerk. Aber wenn wir mal wirklich zurückgehen und gucken, was hat Gott gemacht? Und mir liegt irgendetwas an diesen Werken, dann erforsche ich sie. Ich mache mir Gedanken darum. Und am Ende komme ich wieder zurück zu ihm. Und ein Ausleger hat mal über diesen Psalm einen wunderschönen Satz gesagt, den möchte ich mal zitieren. Das ist nämlich Thomas Sanchez. Er sagte: Der Psalm ist köstlich, lieblich und lehrreich. Er lehrt uns die gesündeste Naturbetrachtung, diejenige nämlich, welche mit dem einen Auge die Werke Gottes, mit dem anderen Auge selbst ihren Schöpfer und Erhalter bewundert. Und ich glaube, das ist das, wozu uns Gott in seiner Schöpfung oder mit seiner Schöpfung animieren möchte, wozu er uns ermutigen möchte. Er möchte zeigen, was hat er getan, damit wir das bestaunen und auf ihn sehen und darüber staunen, wie er ist. In den Versen 25 bis 30 wird uns das Meer beschrieben. Also der Psalmist hört trotzdem nicht auf, ne? Auch wenn er einmal Atem holen muss, setzt er trotzdem fort und muss auch nochmal das Meer beleuchten. Und die vollkommene Abhängigkeit der Lebewesen zu Gott, da ist nichts durch Zufall geprägt. Nein, überall hat Gott seine Finger im Spiel. Das ist so schön. Vers 25, da ist das Meer groß und weit, nach allen Seiten, Ein Gewimmel ist dort, ohne Zahl, Tiere, klein und groß. Dort ziehen Schiffe, dort ist der Leviathan, den du bildetest, sich darin zu tummeln. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zu seiner Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln. Du tust deine Hand auf, sie sättigen sich mit Gutem. Du verbirgst dein Angesicht, sie werden bestürzt. Du ziehst ihren Atem ein, sie verscheiden, und zu ihrem Staube kehren sie zurück. Du sendest deinen Geist aus, sie werden geschaffen, und du erneuerst das Angesicht des Erdbodens. Hier nimmt er das Meer und diese gewaltige Vielfalt ins Auge und staunt darüber, was Gott alles getan hat. Aber nicht nur das Meer, sondern das ist wirklich ganz interessant, der Vers 26, dort heißt es, dort ziehen Schiffe. Irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Schiffe scheinen irgendwie so fehlplatziert zu sein. Ja, wenn man über die Schöpfung nachdenkt, was haben Schiffe hier verloren? Möglicherweise, da gibt es zwei Gedanken zu, vielleicht ist das ein Bild für den Leviathan, über den im Nachgang, also direkt daraufhin gesprochen wird. Da heißt es, dort ziehen Schiffe, dort ist der Leviathan. Vielleicht ist das einfach nur eine bildliche Sprache für die Größe des Leviathans und die, also wie mächtig er ist. Oder der Psalmist möchte einfach nur beschreiben, da ist dieses gewaltige Meer, da sind so viele Tiere da drin und es wird vom Menschen sogar obendrauf genutzt. Also Gott, du bist so kreativ, du machst nicht nur Tiere im Meer, sondern du lässt es auch noch von oben nutzen und Leute kommen von A nach B übers Meer. Ich könnte mir beides vorstellen. Aber der Psalmist staunt hier über Gottes Schöpferkraft. Der Leviathan ist ein ganz eigenes Kapitel für sich, da möchte ich euch eine Stelle mitgeben, die könnt ihr zu Hause gerne nachlesen. Hiob 40 ab Vers 25. Das ist eine gewaltige Beschreibung eines, ich würde es Dinosauriers nennen, eines Drachen, feuerspeiend, Panzer und all das. Wir würden diesen Text vermutlich niemals in einer Bibel erwarten, sondern in irgendeinem mythologischen Buch. Aber er steht drinne und es ist gewaltig, einfach zu lesen. Es gibt kein Tier, was Gott jemals geschaffen hat, wie der Leviathan. Ein eigenes Thema für sich. Aber hier staunt der Psalmist darüber. Kleine und große Tiere im Meer und dann ist auch noch der Leviathan, dieses gewaltige Tier, was du Gott gemacht hast. Und das Interessante ist, auch wenn Gott die Tiere versorgt, so müssen sie dennoch stückweit etwas dafür tun. Sie müssen sammeln, denn es heißt hier, du gibst ihnen, sie sammeln. Also da ist nichts, was in den Rachen gelegt wird, sondern sie müssen auch für ihre Nahrung etwas tun. Und das ist so nüchtern, wie er hier die Abhängigkeit zwischen den Tieren, also von den Tieren zu Gott hin beschreibt. Vom ersten Atemzug an sind sie von Gott abhängig. Sei es in der täglichen Versorgung, was sie essen, sei es darin zu existieren. Denn wenn Gott möchte, kann er einfach ihren Odem oder ihren Atem oder auch, man könnte es auch übersetzen mit Geist, wenn er ihren Geist einzieht oder ihren Lebensodem einzieht, dann sind sie nicht mehr und sie werden zu Staub. Aber auch schon, es genügt schon, dass er sein Angesicht von ihnen abwendet, dann werden sie bestürzt, sie erschrecken sich. Aber auch die andere Seite wird beleuchtet. Wenn er seinen Geist aussendet, dann werden sie erschaffen. Und dadurch stellt Gott sicher, dass die Erde immer wieder erneuert wird. Also er sorgt für diesen Kreislauf. Und ich frage mich, wie es mit uns ist. Die Tiere, sie wissen um ihre Abhängigkeit zu Gott. Sie warten auf ihn, dass er sie versorgt. Sie sind bestürzt, wenn sich Gott von ihnen abwendet. Was ist mit uns? Hoffen wir darauf? Ist unsere Hoffnung auf Gott gerichtet, er versorgt uns oder machen wir uns Sorgen? Da gibt es sicherlich auch nochmal, wenn wir an die Bergpredigt denken, sorgt euch nicht, macht euch keine Sorgen, was ihr essen und trinken werdet. Ne? Sorgt euch um Gottes Reich. Aber hier haben wir auch diesen Fall, Tiere vertrauen ihm. Was ist mit uns? Vertraue ich Gott? Liegt mein Wissen darin, dass ich komplett von Gott abhängig bin? Vor allem, wenn sich Gott von den Tieren abwendet, dann sind sie bestürzt, sie erschrecken. Was ist, wenn zwischen uns und Gott die Distanz größer wird? Wenn wir uns immer weiter von ihm entfernen, bemerken wir das? Sind wir bestürzt? Sind wir erschreckt? Ich frage mich, merken wir, wenn eine Distanz entsteht? Oder ist es so wie in einer Ehe, dort, wo eine wirklich intensive, tiefe Beziehung vorliegt und wenn sich dort nur eine Kleinigkeit ändert, das merkt der andere. Und es ist sofort wie ein ganz komischer, fremder, so ein Fremdkörper. Das passt da nicht hin. Die Tage mussten wir uns ein bisschen, Anita ist, hat eine Erkältung und um auf Nummer sicher zu gehen und sich nicht auch zu erkälten, fielen die Küsschen diese Tage etwas geringer aus. Und das heißt, jetzt in den letzten 2 Tagen gab es keine Küsschen. Und Anita hat das immer wieder angemerkt. Ne? In den ganzen Abläufen des Tages, es fehlt. Ich meine, es ist nur man könnte sagen, es ist eine Marginalität. Aber nein, diese Kleinigkeiten fehlen, weil sie vorher regelmäßig da waren. Wie regelmäßig, wie intensiv ist deine Beziehung zu Gott? Und bemerkst du es, fehlt hier etwas, wenn diese Beziehung plötzlich bröckelt? Unser Leben liegt komplett in seiner Hand. Lass uns auch in diesem Bewusstsein leben, dass er wirklich unser Leben überblickt. Er weiß, wann wir das erste Mal geatmet haben und er weiß, wann wir das letzte Mal atmen werden. In den Versen 31 und 32 wird Gottes Herrlichkeit und Macht nochmal beleuchtet. Die Herrlichkeit Jahwes sei ewig. Jahwe freue sich seiner Werke. Er blickt zur Erde und sie erbebt. Er rührt die Berge an und sie rauchen. Das Spannende hierbei ist, es gibt 2 unterschiedliche Übersetzungen. Eine Übersetzung ist auch möglich. Also die eine ist in dem Sinne, dass Gott aufgefordert wird, etwas zu tun. Jahwe freue sich seiner Werke. Also Gott soll sich über das, was er getan hat, freuen als Aufforderung. Die anderen Übersetzungen, wie zum Beispiel in die Schlachter, die sagt, der Herr wird sich an seinen Werken freuen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was hier korrekter ist, ob es eine Aufforderung ist oder ob es eine Folge ist, weil die Werke so grandios sind, wird er sich daran freuen. Ich denke, beides beinhaltet eine tiefe Wahrheit. Das, was Gott gemacht hat, ist wirklich herrlich und er hat allen Grund zur Freude. Und während der Schöpfung haben wir auch gesehen, er sah, dass es gut war. Immer wieder wurde das erwähnt. Er hat allen Grund zur Freude. Aber wenn ich mir überlege, wenn es eine Aufforderung ist, Jahwe, freue sich seiner Werke, Gott, freue dich an dem, was du gemacht hast, dann kommt mir der Gedanke in den Sinn, ja, ich bin doch als Mensch auch ein Werk. Könnte ich Gott mit voller Aufrichtigkeit und ohne komischen Bauchgefühlen wirklich sagen, Gott, freue dich an deinen Werken, auch über mich, den du auch gemacht hast? Dann blicke ich in mein Leben hinein, in meinen Alltag. Dann blicke ich zu den Dingen, die ich tue, zu den Dingen, die ich sage. Und dann wird mir ein bisschen komisch. Und dann hoffe ich, dass da eher steht, er wird sich darüber freuen. Und ich hoffe, dass ich mich nicht unbedingt explizit erwähnen muss. Aber ich finde es einen nachdenkenswerten Gedanken. Führe ich ein Leben, wo ich wirklich mit aufrichtiger Hingabe sagen kann, Herr, freu dich über deine Werke. Du hast mich gemacht und das, was ich tue, ich hoffe, das macht auch dir Freude. Ich hoffe, es macht dich glücklich. Hier sehen wir auch Gottes Ewigkeit. Die Herrlichkeit Jahwes sei ewig. Seine Werke, sie sind nicht ewig. Sie werden immer wieder erneuert. Aber er ist ewig. Seine Herrlichkeit wird nicht aufhören. Gewaltig ist auch hier was genügt, damit etwas in Bewegung kommt. Wir kennen aus der Schöpfungsgeschichte, Gott sprach und es wurde. Und es wird immer wiederholt, Gottes Wort hat Kraft und Macht. Hier in diesem Vers wird uns aber auch gesagt, er blickt zur Erde und sie erbebt. Der Psalmist, der hebt es nochmal auf einen ganz neuen Level. Wenn sich Gott etwas zuwendet, dann gerät es in Beben. Also Gottes Macht, Gottes Herrlichkeit ist grenzenlos. Und da komme ich auch zum Nachdenken, wie ist es in meinem Leben? Wenn sich Gott zu meinem Leben wendet, erschüttert er es? Bringt er es in Bewegung oder passiert gar nichts? Lass ich mir, das ist der Gedanke, ähnlicher Gedanke, wie ich ihn vorhin auch schon geäußert habe, lass ich mir von Gott etwas sagen, lass ich ihn in mein Leben hineinreden, lass ich mein Leben sogar vielleicht ein bisschen durcheinander rütteln, damit es eine Qualität bekommt, wo der Psalmist wirklich sagen kann, Jahwe freue sich seiner Werke, und wo du dann sagen kannst, Herr, freue dich auch über mich. In den Versen 33 bis 34 wird eine lebenslange Freude beschrieben. Also Gott soll sich einerseits, wie wir gerade gehört haben, an seinen Werken erfreuen, aber es gibt auch etwas, was auch ein Leben lang währen soll. Ich will singen, Jahwe, mein Leben lang. Ich will spielen meinem Gott, solange ich bin. Möge ihm angenehm sein mein Sinnen. Ich freue mich in Jahwe. Also wenn sich dieser Psalmist all die Dinge, die Gott tut und wie Gott ist, durch den Kopf gehen lässt, dann muss das Spuren hinterlassen. Das kann uns nicht kalt lassen. Das darf uns nicht kalt lassen. Und das lässt den Psalmisten auch nicht kalt. Er trifft eine Entscheidung mit lebenslanger Konsequenz. Er sagt, ich will singen. Oder ich will ihm Ehre geben, mein Leben lang. Ich will spielen meinem Gott, solange ich bin. Also wenn er Dinge tut, wenn er Werke schafft, die seine Herrlichkeit ein Stück weit repräsentieren oder widerspiegeln, auch wenn es manchmal nur ein müder Abglanz ist, wenn seine Herrlichkeit und seine Ewigkeit in all dem zu sehen ist, dann kann es nur sein, dass mein Leben genauso ausgerichtet sein soll, ihm ewig Ehre zu bringen, mindestens mein Leben lang und natürlich auch darüber hinaus. Aber wir sehen erstmal auf den Zeitstrahl hier auf dieser Erde. Die Frage hier ist, hat dein Loben Gottes Freude zum Ziel? Er sagt, ich will spielen meinem Gott, Moment, möge ihm, genau, Vers 34, möge ihm angenehm sein mein Sinnen. Also wenn du lobst, wenn du anbetest, und das hat der Psalmist hier die ganze Zeit über getan, habe ich die Erwartungshaltung, also gehe ich mit dieser Einstellung ran, das soll Gott gefallen. Die Art und Weise, wie ich mich vorbereite, wie ich mir Gedanken mache über ihn, um in einen Lobpreis, um in eine Anbetung hineinzukommen, ist es etwas, wo ich wirklich sagen kann, möge dir das gefallen. Hoffentlich hast du wirklich eine Freude daran, was ich tue. Und die Gedanken, die ich mache, hoffentlich machen sie dir wirklich Freude. Aber das Hoffen bleibt natürlich. Oft ist es so, dass wir kein unmittelbares Feedback bekommen. Ne? Wir beten zu Gott, wir preisen ihn und es öffnet sich kein Himmel. Und es ertönt kein Schall einer Posaune und es ertönt und es passiert auch kein Erdbeben. Und das ist so herrlich, wie der Psalmist hier sagt, ich freue mich in Jahwe. Es ist, mal salopp gesagt, egal, ob sich Gott jetzt freut oder nicht, ich treffe eine Entscheidung. Ich mache es nicht davon abhängig, ob mir danach ist, ob ich ein Gefühl der Bestätigung bekomme, sondern ich treffe eine Entscheidung, ich freue mich wirklich in Gott. Ich möchte mich entschieden in ihm, an ihm freuen, weil ich Grund zur Freude habe. Wie ist deine Anbetung? Ist sie spontaner Art oder hat sie vorbereiteten Charakter? Ist es eher was Rituelles, was zwischendurch mal passiert, weil sowieso gerade ein kleiner Timeslot ist und dann schicke ich mal kurz einen Preis nach oben oder ein Lob? Oder nehme ich mir wirklich Zeit für Gott? Mache ich mir Gedanken? Formuliere ich meine Gedanken in Anbetung zu ihm? Lass uns motiviert sein, die Absicht zu haben, dass sich Gott über das, was wir tun und sagen, dass er sich darüber freut. Und im Schlussteil, in dem Vers 35, gibt uns der Psalmist einen Ausblick, einen prophetischen Ausblick und den Abschluss. Möge zu Ende kommen die Sünder von der Erde hinweg und mögen die Ehrfurchtslosen nicht mehr sein. Vielleicht ergeht es euch ähnlich wie mir. Irgendwie fühlt sich dieser Vers wie so eingeschoben ein. So, irgendwie passt er jetzt da nicht hin. Was soll das jetzt? Warum wünscht er jetzt, dass alle Sünder hinfortgehen und nichts mehr damit zu tun haben? Aber ich denke, das hat was damit zu tun, dass er die ganze Zeit von Gottes Herrlichkeit, von seiner Erhabenheit, Majestät, Größe und Macht gesprochen hat. Und nun fällt ihm ein, alles ist perfekt, bis auf dieser eine Makel. Da gibt es diesen einen Makel, das sind diese Sünder. Diese widerspenstigen Menschen, die sich immer gegen Gott stellen. Das ist das, was diese ganze, ja, was diese Schöpfung, ein Fadenbeigeschmack beimisst. Möglicherweise denkt er in diesem Moment aber wirklich in die Zukunft. Und deswegen habe ich gerade gesagt, ein prophetischer Ausblick. Möglicherweise denkt der Psalmist hier an die Zeit, die Gott verheißen hat, wenn eines Tages er regiert und wenn kein Sünder mehr da ist, wo wirklich Gerechtigkeit auf Erden sein wird, wo nur Herrlichkeit und all die bösen Dinge, die wir heute kennenlernen, wenn die alle abwesend sind, nicht mehr vorhanden sind. Möglicherweise denkt er an diese Zeit und wünscht sich eine neue Schöpfung herbei, wo das alles nicht mehr ist, wo diese Herrlichkeit, die prinzipiell in der Schöpfung zu sehen ist, dass sie endlich vollkommen wird. Ein Ausblick darauf. Aber das Schöne ist, mögen auch vollkommen was mit den Sündern passiert, und heute sind sie noch da und auch wir sind immer wieder am Sündigen, auch da, wir können uns da auch nicht ausnehmen, aber er sagt, lobe Jahwe meine Seele, lobe den Herrn meine Seele. Ich möchte mich entschieden dem Lob zuwenden. Ich möchte Gott Ehre geben. Ich möchte ihn nicht davon abhängig machen, was die Sünder, die Gottlosen um mich herum tun, wie sehr sie mich unterdrücken, wie sehr sie mich runterziehen, sondern ich möchte entschieden Gott Ehre geben. Und er bleibt nicht bei diesem Gedanken, sondern er schließt es mit einem Halleluja ab. Was so viel heißt wie Preise Jah oder Preise Jahwe im Sinne von Preise Gott. Und das wünsche ich uns, dass wir nicht auf die Umstände blicken, die uns hier auf dieser Erde immer wieder ereilen, Sorgen, die uns begegnen, sondern dass wir uns von dieser Anbetung hier anstecken lassen, die dieser Psalmist hat. Dass wir Gott in den Fokus nehmen, inspiriert durch seine Schöpfung, und dass wir entschieden ihm Ehre geben. Er ist würdig, er ist ewig. Und eines Tages, das ist die Hoffnung, werden auch all die Dinge, die uns heute Mühsal bereiten und unsere Laune runterziehen, eines Tages sind die weg. Und dann erleben wir eine neue Schöpfung. Amen.